Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. So, und bevor ich zur Lesung komme, möchte ich noch ein paar Worte über ein Thema anschneiden, und zwar das Thema Gottesfurcht. Zuallererst ist es wichtig, zu wissen, dass es hier nicht um Angst geht, sondern klar um den Respekt vor Gott und um die Aufmerksamkeit für Gott, dass man diese Gemeinschaft zu ihm sucht und vor allem ihn ernst nimmt und darauf zu hören, was er uns zu sagen hat. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, wenn der Herr gesprochen hat, ob wir auch zuhören. Der Herr teilt seine Gedanken nicht mit jedem, sondern mit denen, dessen Geist und Leben mit Gottesfurcht erfüllt ist. Wenn es um Gottesfurcht geht, redet die Bibel ganz klar um den inneren Zustand des Menschen oder des Gläubigen und ob man in der Gesinnung Christi lebt. Der Herr schaut nicht auf das Äußere oder auf das maßlose Streben nach Wissen in der Schrift, sondern er möchte, dass man seine Gedanken durch das Lesen der Bibel erforscht. Das ist dann natürlich auch die lebendige Beziehung, die wir durch die Wiedergeburt dann mit ihm haben. Im Psalm 111, Vers 10 steht: Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Und in Sprüche steht zusammengefasst: Die Furcht des Herrn ist, das Böse zu hassen, Stolz und Hochmut, den Weg des Bösen und den Mund der Verkehrtheit hasse ich, spricht der Herr. Aus der Weisheit entspringt auch die Demut. Und wenn man demütig wandelt, so gibt man auf jeden Fall in allem die Ehre unserem lieben Herrn und Heiland und nicht sich selbst. Und falls wir uns mal ertappt haben, dass wir uns selbst die Ehre gegeben haben oder etwas mit einer falschen Herzenshaltung getan haben, so ist der Herr reich an Gnade und man darf auch zu ihm gehen und ihm die Verfehlungen hinlegen. Natürlich braucht es dafür erstmal die Erkenntnis und ihm das auch zu bekennen. Dann geht es jetzt zur Lesung aus 2. Timotheus 4, 8. 2. Timotheus 4, Vers 8. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag zuerkennen wird, nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Wir erheben uns zum Gebet. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir dich als den Schöpfer und Gott dieser Erde die Ehre geben können und dürfen. Danke für alle Geschwister, die anwesend sind. Danke auch denen, die online zuschauen. Ich lege dir jeden Einzelnen vor und bitte dich um Segen, um Kraft. Auch lege ich dir alle Kranken und Alten hin, dass du sie tröstest, bewahrst vor allem Bösen und Schlechten. Auch lege ich dir die kommende Bundestagswahl vor und bitte dich, dass du hier deine Macht zeigst, dass nur das geschieht, was du zulassen möchtest. Und auch lege ich dir hin, alle Politiker, dass sie wieder Politik für und nicht gegen das Volk beschließen. Und ich danke dir aber auch nochmals für die Gnade und für das Vertrauen, das wir immer in dich haben dürfen. Ja, und für diese ganzen Anliegen, für die Wahlen, für die Geschwister, können wir dich anbeten, denn das Gebet ist unsere größte Waffe. Und vor allem aber auch die mächtigste Waffe. Und danke, dass wir dir alles anbefehlen dürfen, denn vor dir geht kein Gebet verloren. Schenke nochmals Umkehr hier in Deutschland, öffne ihre Herzen für dich und zeige auf, dass du der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben bist. denn nur du kannst Erlösung schenken. Auch lege ich dir unseren Bruder Georg Walter hin, dass du ihm Kraft und Weisheit schenkst, dass du unsere Herzen für dein Wort öffnest, dass wir nicht nur Hörer des Wortes werden, sondern auch Täter. Vielen Dank für die Gemeinschaft. Dir sei Lob und Dank. Amen.
Ja, unser Thema heute Morgen ist, der Gerechte wird aus Glauben leben. Unsere Textlesung zur Predigt steht in Galater Kapitel 3, die Verse 1 bis 14. Wer mitlesen möchte, darf das gerne aufschlagen. Galater Kapitel 3, die Verse 1 bis 14. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch, den Jesus Christus, als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Das allein will ich von euch erfahren, habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist, der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung vom Glauben? Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch, die aus Glauben sind, diese sind Abrahams Kinder. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. So werden nun die, die aus Werken des Gesetzes sind, so werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham, denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Nun, der Galaterbrief, der war ja der Lieblingsbrief des Reformators Martin Luther. Er nannte ihn liebevoll meine Käthe, das war ja der Name seiner Frau. Und ein anderes Mal bezeichnet er den Galaterbrief als mein Epistelchen, dem ich mich anvertraue, also mein Briefchen, dem ich mich anvertraue. Nun, ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier in der Gemeinde in Rieblingen stehen würde und würde euch mit den Worten ansprechen, mit denen Paulus die Gemeinde der Galater angesprochen hat, also, o ihr unverständigen Gemeindeglieder der Gemeinde in Rieblingen, wie würdet ihr reagieren? Werdet ihr beleidigt? Werdet ihr vor den Kopf gestoßen? Würdet ihr nachdenklich werden? Oder würdet ihr sagen, jetzt müssen wir mal genau hinhören, was uns der Bruder sagt? Warum redet er uns so an, o ihr Unverständigen? Also Paulus hat ja die Galater nicht angesprochen als unverständig, weil er irgendwie ihren Verstand oder ihre Intelligenz anzweifelte, sondern er zweifelte ihr Unterscheidungsvermögen an. Ja, und da steht dann dieses kleine Wort, o ihr unverständigen Galater. Interessant, viele Bibelübersetzungen lassen dieses kleine Wort weg, aber es gefiel dem Heiligen Geist, das in das Wort Gottes mit hineinzunehmen. O ist ja ein Ausdruck der Verwunderung. Und steht also im griechischen Grundtext. Und dann sollten wir das auch in den Übersetzungen mit übernehmen. O ihr unverständigen Galater, was war nun der Anlass, dass Paulus solche Worte an die Galater richten musste, dass er ihnen schreiben musste, O ihr unverständigen Galater? Nun, bei der Auslegung der Heiligen Schrift gibt es einige Prinzipien zu beachten. Und wenn wir diese einfachen Regeln beachten, dann können wir in der Auslegung der Heiligen Schrift nicht fehlgehen. Und es ist ja wichtig, dass wir die Schrift in rechter Weise auslegen, denn unser Denken und unser Handeln, das richtet sich ja nach unserem Verständnis der Heiligen Schrift. Erstens, wir unterscheiden Israel, die Nationen und die Heiden und die Gemeinde. Mit anderen Worten, wir beachten, an wen Worte der Heiligen Schrift gerichtet sind. Und wir dürfen nicht einfach Worte, die für Israel gelten, auf die Gemeinde übertragen oder Worte, die für das tausendjährige Reich gelten, dann auf das Zeitalter der Gemeinde übertragen. Zweitens, wir unterscheiden die Heilszeiten der Bibel. Da gibt es also diese Heilszeit des mosaischen Gesetzeshaushaltung, das Zeitalter des Gesetzes, das müssen wir unterscheiden vom Zeitalter der Gnade und der Gemeinde. Und wenn die Gemeinde einmal entrückt sein wird, dann bricht das tausendjährige Reich an. Und auch hier gilt es, dass wir darauf achten, dass wir nicht Bibelstellen vom tausendjährigen Reich einfach auf die Gemeinde übertragen oder eben Bibelstellen aus dem mosaischen Gesetz auf das Zeitalter der Gemeinde. Gott wirkt übrigens im Alten Bund anders als im Neuen Bund, das sagt uns der Hebräerbrief ganz eindeutig. Hebräer Kapitel 1, die Verse 1 bis 2. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten hat er in diesen letzten Tagen zu uns, zur Gemeinde, geredet, durch den Sohn. Drittens, wir beachten bei der Auslegung die apostolische und die nachapostolische Zeit. Und viertens, wir verstehen es, das prophetische Wort recht einzuordnen. Da gibt es prophetische Aussprüche der Heiligen Schrift, die eine doppelte Erfüllung haben. Etwa die Prophetie des Joel in Apostelgeschichte 2 beim Pfingstfest in Jerusalem. Da lesen wir in Apostelgeschichte 2, Vers 17, und es wird geschehen, in den letzten Tagen spricht Gott, dass ich von meinem Geist ausgießen werde auf alles Fleisch. Und das erfüllt sich in dem Pfingstereignis in Jerusalem, in der Geburtsstunde der Gemeinde Jesu, als der Heilige Geist auf die Gemeinde Jesu kommt. Aber dann gibt es eine Enderfüllung, eine endgültige Erfüllung dieser Joel-Prophetie, einmal für Israel, wenn die Gemeinde entrückt ist. Und dann wird sich das ereignen, was im zweiten Teil dieser Prophetie zu lesen ist. Und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Wenn wir diese einfachen Regeln beachten, dann werden wir bei der Auslegung der Heiligen Schrift nicht fehlgehen. Und genau das war das Problem der Gemeinde der Galater. Da kamen nämlich nun plötzlich judaistische Gesetzeslehrer in ihre Gemeinde. Und was taten sie? Sie nahmen Bibelstellen aus der mosaischen Gesetzeshaushaltung und wollten sie in die Gemeinde Jesu einführen. Sie wollten, dass die Galater sich beschneiden lassen, sie wollten, dass die Galater Festtage der Juden halten, weil das im Alten Bund im mosaischen Gesetz so verordnet war. Paulus nimmt da mehrfach einen Anlauf, um das den Galatern vor Augen zu führen. Galater 5, 2 bis 3, siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Oder Galater 6, 12 bis 13. Alle, die im Fleisch wohl angesehen sein wollen, nötigen euch, dass ihr euch beschneiden lasst, nur damit sie nicht um des Kreuzes des Christi willen verfolgt werden. Denn nicht einmal sie selbst, die sich beschneiden lassen, halten das Gesetz, sondern sie verlangen, dass ihr euch beschneiden lasst, damit sie sich eures Fleisches rühmen können. Also das war ein Punkt, den diese judaistischen Gesetzeslehrer nun von den Christen, die ja in der Haushaltung der Gemeinde, im Zeitalter der Gemeinde lebten, nun plötzlich wieder aufzwingen wollten. Etwas aus dem alten Bund, die Beschneidung. Aber da war noch mehr, Galater 4, Vers 10, ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre, also auch das wollten sie ihnen aufzwingen. Ihr lieben Christen von der Gemeinde der Galater, es reicht nicht, dass ihr nur an Jesus Christus glaubt. Nein, ihr müsst euch beschneiden lassen, ihr müsst den Sabbat halten, ihr müsst Tage und Monate halten, so wie im mosaischen Gesetz vorgeschrieben. Galater 4, Vers 10, ihr beobachtet Tage und Monate und bestimmte Zeiten und Jahre. Und hierbei handelt es sich in der Urgemeinde nicht nur um ein Problem in der Gemeinde der Galater, auch die Kolosser hatten ein ähnliches Problem. Kolosser 2, Vers 16, so lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank oder wegen bestimmter Feiertage oder Neumondfeste oder Sabbate. Also da waren diese judaistischen Gesetzeslehrer in vielen Gemeinden der Urgemeinde tätig und sie versuchten wieder Verordnungen und Gebote des mosaischen Bundes einzuführen in die Gemeinde Jesu. Sie konnten nicht akzeptieren, dass man das Heil empfängt durch Glauben allein, aus Gnade allein. Nein, das Evangelium allein reicht nicht, sondern ihr müsst zu dem Evangelium, zu eurem Glauben hinzu noch die Beschneidung einführen, den Sabbat halten und gewisse Feste des alten Bundes halten. Und darum musste der Apostel Paulus reagieren, denn das Zentrum des Evangeliums stand auf dem Spiel. Wollen wir uns heute Morgen drei Fragen zuwenden. Erstens, was lerne ich in dem verlesenen Predigttext über das Zentrum des Evangeliums? Zweitens, warum hat allein das Evangelium der Gnade und nicht das mosaische Gesetz die Kraft, dein Leben zu verändern? Und drittens, wie wachse ich in der Gnade, ohne in die Gesetzlichkeit zurückzufallen? Nun, Paulus beantwortet diese Fragen in unserem Predigttext, indem er 6 verschiedene Schriftstellen anführt, um zu beweisen, dass Gott den Sünder durch Glauben aus Gnade errettet, ohne Werke des Gesetzes. Beginnen wir also mit der ersten Frage. Was ist das Zentrum des Evangeliums? Nun, Paulus beginnt damit, die Galater an ihre Bekehrung zu erinnern. Vers 1, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, den Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist? Nun habt ihr aufmerksam zugehört, der Apostel Paulus appelliert nicht an den Glauben. Er schreibt hier nicht, habt ihr der Wahrheit nicht geglaubt, sondern er appelliert an ihren Gehorsam. Habt ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Er, der Apostel der Heiden, er war gesandt zum Glaubensgehorsam unter die Heiden. Der Römerbrief zeigt uns das so in wunderbarer Weise. Römer 1, Vers 5. Durch ihn haben wir die Gnade und Apostel empfangen, für seinen Namen zum Glaubensgehorsam unter allen Nationen. Und so wie der Apostel Paulus den Römerbrief beginnt, so endet er in diesem Römerbrief mit dem Glaubensgehorsam in Römer 16, 25 und 26. Dem aber, der euch zu stärken vermag nach meinem Evangelium und der Predigt von Jesus Christus nach der Offenbarung des Geheimnisses, das ewige Zeiten hindurch verschwiegen war, jetzt aber offenbart und durch prophetische Schriften nach dem Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden ist. Also wie eine Klammer umschließt der Glaubensgehorsam den Römerbrief. Hört einmal, wahrer Glaube ist stets mit Gehorsam verbunden. Und wahrer Gehorsam ist stets Gehorsam gegenüber der Wahrheit der Heiligen Schrift. Und so wird der Gehorsam fast zu einem Synonym für Glauben. Also wir können keinen Glauben haben ohne Gehorsam und wir können nicht wirklich Gott gehorchen, gehorsam sein, ohne dass wir im wahren Glauben der Heiligen Schrift wandeln. Nur mal drei Schriftstellen dazu. Hebräer 11, Vers 8, durch Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde. 1. Petrus 1, Vers 2, auserwählt sind gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Und 1. Petrus 1, 22, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt. Also wahrer Glaube ist stets mit Gehorsam verbunden und wahrer Gehorsam ist stets mit dem Gehorsam gegenüber der Wahrheit der Heiligen Schrift verbunden. Also das war die Botschaft des Apostels Paulus an die Galater. Gehorcht der Wahrheit, wenn ihr euch Gläubige nennt. Und dann wird er konkreter, er füllt jetzt dieses Gehorchen, das füllt er mit Inhalt. Euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor Augen gemalt worden ist. Dieser Wahrheit, der Botschaft von Jesus Christus, dem Gekreuzigten, dieser Botschaft gehorche und dieser Botschaft glaube. Und dann ruft Paulus den Galatern den Zeitpunkt ihrer Bekehrung in Erinnerung, Vers 2 bis 5. Das allein will ich von euch erfahren, habt ihr den Geist durch die Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung des Glaubens? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen, wollt es nun im Fleisch vollenden? So viel habt ihr umsonst erlitten, wenn es wirklich umsonst ist, der euch nun den Geist und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es durch die Werke des Gesetzes oder tut er es durch die Verkündigung des Glaubens? Nun, der Apostel Paulus hatte die Gemeinde zu Galatien etwa 10 Jahre zuvor gegründet. Wie hat er das getan? Er hat ihnen Christus Jesus als gekreuzigt vor Augen gemalt. Und er zeigte ihnen, dass der Mensch keine Forderungen des Gesetzes zu erfüllen hatte, sondern dass er ganz allein kindlich im Glauben die Botschaft Jesus Christus, der Gekreuzigte von Golgatha, für ihr Leben annehmen konnten. Kein Mensch kann nämlich das Gesetz halten, aber ein Mensch hat das Gesetz gehalten, unser Herr und Heiland, der Herr Jesus Christus. Und jetzt war es für die Galater entscheidend, diese einfache Botschaft des Evangeliums im Glauben in ihr Herz aufzunehmen. Diese Botschaft, Jesus Christus, der Gekreuzigte, die malte er ihnen vor Augen. Ja, was machen wir eigentlich beim Malen? Da führen wir doch den Pinsel über die Leinwand so lange, bis ein Bild entstanden ist, das eine Aussage hat und das wir anschauen können. Und genau das tat der Apostel Paulus. Er führte den Pinsel des Geistes und malte ihnen Jesus Christus, den Gekreuzigten, vor Augen und sagte ihnen, seht ihr, euer Heil, eure Erlösung, eure Vergebung der Sünden, die findet ihr allein in dem Werk Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Und als Paulus unter den Galatern wirkte, da tat er das sicher aus vielen Aspekten, dass er ihnen aus vielen Perspektiven zeigte, was Jesus Christus am Kreuz von Golgatha alles für sie gewirkt hatte. Ja, und dann nahmen die Galater diese Botschaft einfach durch Glauben an, ohne Vorleistung, ohne Gegenleistung, ohne Werke, ohne eigene Anstrengung. Sie hatten diese Botschaft einfach im kindlichen Glauben angenommen und waren so zum lebendigen Glauben gekommen. Und die Frucht ihres Glaubens, Sie hatten nun im Geist, im Heiligen Geist begonnen. Ja, aber dann war eine gewisse Zeit vergangen. Paulus war ja dann auf seinen Missionsreisen unterwegs und irgendwann kamen diese judaistischen Gesetzeslehrer. Und sie fingen nun an und sagten, hört einmal das, was euch der Apostel Paulus da gesagt hat, dass ihr nur glauben müsst ohne Werke, das reicht nicht. Das Evangelium alleine reicht nicht, wir brauchen Evangelium plus. Ja, muss noch was dazukommen. Also ihr müsst euch noch beschneiden lassen, dann müsst ihr am besten noch den Sabbat halten, die ganzen Feiertage des alten Bundes und so weiter und so weiter und so weiter. Und nun erfährt Paulus davon und er schreibt den Galatern, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Noch einmal, er hat nicht geschrieben, dass ihr der Wahrheit nicht glaubt, sondern dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht. Du, wenn du ein Gläubiger sein willst, dann musst du auch einer sein, der der Wahrheit gehorcht. Damit haben wir es heute nicht mehr so in unseren frommen Kreisen mit dem Gehorsam. Paulus erinnert die Galater an die ersten Tage ihrer Bekehrung und er sagt ihnen noch einmal, erinnert euch doch, ich habe euch einfach diese Botschaft Jesu des Gekreuzigten gebracht und ihr habt einfach geglaubt, dass ihr durch den Glauben an diese wunderbare Botschaft errettet und erlöst seid. Er schreibt ihnen, ihr habt sogar gelitten. Vielleicht waren es die Juden, die sie verfolgten, wir wissen es nicht. Und dann sagt Paulus, dass Gott ihnen den Geist, das ist der Heilige Geist, darreichte und Kräfte unter ihnen wirken ließ. Und das griechische Wort für Kräfte an dieser Stelle ist Dynamis, man kann es auch mit Wunderkräften übersetzen und diese Verkündigung des einfachen Evangeliums, Jesus starb am Kreuz für dich und mich, die war wahrscheinlich begleitet auch bei den Galatern durch Wunderkräfte, mit denen Gott die Botschaft des Apostels Paulus bestätigte. In 1. Korinther 12, Vers 12 verteidigt Paulus ja einmal seine apostolische Vollmacht und da schreibt er die Zeichen eines Apostels. Liebe Geschwister, nicht die Zeichen aller Gläubigen zu allen Zeiten, an allen Orten. Nein, die Zeichen eines Apostels sind unter euch gewirkt worden in aller Geduld, in Zeichen und Wundern und Kraftwirkungen. Dynamis. Das ist eben das besondere Merkmal der apostolischen Zeit. Und wir können nicht alles aus der apostolischen Zeit in die nachapostolische Zeit übertragen. Der Messias und der Apostel, die waren in besonderer Weise gesalbt und ausgerüstet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Vers 5, der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, tut er es denn durch die Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung von Glauben? Nun, die Antwort liegt ja auf der Hand. Durch die Verkündigung des Glaubens. Allein durch Gnade seid ihr errettet durch Jesus Christus, der am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Also damit beginnt der Apostel Paulus und sagt, ihr Galater, denkt doch mal zurück, als ich das erste Mal unter euch war, wie Gott gewirkt hat, wie ich das einfache Evangelium euch gebracht habe und ihr keine Werke, keine Vorleistungen, keine eigene Kraft investieren musstet. Ihr konntet durch den einfachen Glauben diese wunderbare Heilsbotschaft annehmen und die Erlösung und Vergebung in eurem Leben erfahren. Das ist also die Antwort auf die erste Frage, was ist das Herz des Evangeliums? Das Herz des Evangeliums ist, und das gilt noch heute, errettet allein aus Gnade durch Glauben ohne Werke des Gesetzes. Und ich hoffe, ich konnte den Pinsel des Geistes ebenso gut führen wie der Apostel Paulus und euch das heute Morgen deutlich vor Augen stellen. Es gibt kein Heil außer im Glauben aus Gnade an das vollbrachte Erlösungswerk Jesu Christi. Kommen wir zur zweiten Frage. Warum hat das Evangelium der Gnade und nicht das mosaische Gesetz die Kraft, dein Leben zu verändern? Ab Vers 6 beginnt ja Paulus den Galatern anhand von 6 Schriftstellen aus dem alten Bund zu zeigen, dass der Mensch allein durch Glauben ohne Werke errettet ist. Und da schaut Paulus zurück in das Alte Testament und er nennt Abraham namentlich. Er verweist auf Mose, das Gesetz, ohne Mose namentlich zu erwähnen. Und er bringt eine dritte Person ins Spiel, die wichtigste Person, nämlich die Person Jesu Christi. Und anhand dieser drei Personen und anhand von 6 Schriftstellen zeigt er den Galatern, ihr seid errettet aus Glauben durch Gnade allein ohne Werke des Gesetzes. Vers 6 bis 7. Gleich wie Abraham Gott geglaubt hat und es ihm zur Gerechtigkeit angerechnet wurde, so erkennt auch die aus Glauben sind. Diese sind Kinder Abrahams. Also nicht durch Mose, nicht durch das Gesetz, nicht durch das Halten des mosaischen Gesetzes kommt der Segen und die Kraft Gottes in dein Leben, sondern durch den Glauben. Und so ist Abraham der Vater aller Glaubenden geworden, der Glaubenden des alten Bundes und der Glaubenden des neuen Bundes. Und nun führt uns Paulus den ersten Schriftbeweis an. Vers 8. Da es nun die Schrift voraussah, dass Gott die Heiden aus Glauben rechtfertigen würde, hat sie dem Abraham im Voraus das Evangelium verkündigt. In dir sollen gesegnet werden alle Völker. 1. Mose 12, Vers 3. Und dann folgt in Vers 9, so werden nun die, welche aus Glauben sind, gesegnet mit dem gläubigen Abraham. Also willst du unter dem Segen sein, den Gott schon verheißen hatte durch Abraham? Willst du all die Segnungen, willst du die Erlösung, willst du die Kraft des Heiligen Geistes in deinem Leben erfahren? Dann bist du bei Mose an der falschen Adresse. Dann musst du auf Abraham blicken und durch Abraham auf Jesus Christus und sein Werk auf Golgatha. Und dann folgt das Denn. Mit diesem Denn, da begründet Paulus seine Aussage. Vers 10, denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, und damit meint Paulus alle, die versuchen, ihre Gerechtigkeit durch das Einhalten der Gebote des mosaischen Gesetzes zu erlangen, denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, die sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, zweiter Schriftbeweis, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben steht, um es zu tun. 5. Mose 27, 26. Also Paulus sagt den Galatern damit Folgendes. Hört einmal, ihr lieben Galater, wenn ihr versucht, durch das Halten des mosaischen Gesetzes den Segen Abrahams zu empfangen, die Kraft Gottes zu empfangen, Erlösung zu empfangen, dann müsst ihr das ganze Gesetz halten. Und wenn ihr nur in einem Punkt das Gesetz nicht halten könnt, dann seid ihr unter dem Fluch. Und da kein Mensch das ganze Gesetz bis ins letzte i-Tüpfelchen halten kann, ist der Versuch, durch das Gesetz des Mose gerecht zu werden vor Gott, von vornherein zu scheitern verurteilt. Wie sehr der Mensch sich bemüht, alle Gebote des mosaischen Gesetzes zu halten, er wird immer an irgendeinem Punkt scheitern. Nur einer hielt das Gesetz, das war unser Herr Jesus Christus. Paulus führt zum nächsten Schriftbeweis, dem dritten Schriftbeweis, Vers 11. Dass aber durch das Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben, Habakuk 2, Vers 4. Es ist so, als wollte Paulus den Galatern sagen, hört einmal, durchs Gesetz da könnt ihr nicht gerecht werden, versteht doch, was schon die Propheten des alten Bundes gesagt haben, der Gerechte wird aus Glauben leben. Diese beiden Wege, Gesetz und Glaube, die schließen sich einander aus. Willst du das Heil Gottes, willst du die Verheißungen, die Gott dem Abraham schon verheißen hatte, willst du die Kraft Gottes, willst du das Heil, willst du die Erlösung, dann nur durch den Glauben, niemals durch das Gesetz. Aber Paulus ist noch nicht am Ende seiner Beweisführung. Vers 12, der vierte Schriftbeweis. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern der Mensch, der diese Dinge tut, wird durch sie leben. 3. Mose 18, Vers 5. Das heißt also, ich fasse es mal mit meinen Worten zusammen, das Gesetz sagt, tue, so wirst du leben. Aber wir haben gehört, so viel du auch tust, du wirst immer an einen Punkt kommen, wo du das Gesetz nicht tun kannst, weil du fällst, weil du das Gesetz nicht halten kannst. Also wirst du auch nie das ewige Leben empfangen. Das Gesetz sagt, tue, so wirst du leben. Der Glaube aber sagt, lebe, so wirst du tun. Der Glaube stellt sozusagen die Botschaft der Gesetzeslehre auf den Kopf. Das Gesetz sagt, tue, so wirst du leben, aber die Gnade der Glaube sagt, lebe, so wirst du tun. Der Mensch wird durch das Halten des Gesetzes nicht gerecht und der Mensch kann das ewige Leben nicht durch das Halten des Gesetzes empfangen. Aber wie kann der Mensch dann, der verdammt ist, das Gesetz nicht halten zu können, ewiges Leben empfangen? Vers 13, der 5. Schriftbeweis. Im 3. und 4. Schriftbeweis, da zeigte der Apostel Paulus die Kraftlosigkeit des Gesetzes. Und jetzt nimmt er wieder den Pinsel des Geistes in seine Hand und malt ihnen Christus vor Augen. Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen, denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holze hängt. 5. Mose 21, 23. Und wieder, liebe Geschwister, sind wir beim Kern des Evangeliums. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Und wie tat er das? Indem er ein Fluch wurde, indem er sich für unsere Schuld und Sünde ans Kreuz von Golgatha nageln ließ. Das war die Botschaft, die Paulus den Galatern vor Augen malte. Und das ist die Botschaft, die Paulus den Galatern nun wieder erneut vor Augen malt. Aber an dieser Stelle endet der Gedankengang des Apostels Paulus noch nicht. Er erinnert die Galater an die Auswirkungen des Opfers auf Golgatha mit einem doppelten Damit. Unterstreicht das in euren Bibeln. Damit, Vers 14, damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Hört einmal, der Segen Abrahams, diese Verheißung, dass in diesem Samen, der einmal kommen sollte, Jesus Christus, alle Nationen gesegnet werden würden, erfüllte sich am Kreuz von Golgatha. Und Paulus will den Galatern sagen, begreift doch, der Segen Abrahams, er kommt durch Jesus Christus, durch den verheißenen Samen zu euch und eben nicht durch Mose, eben nicht durch das Halten der Gesetze. Und dann haben wir dieses zweite, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, das ist der Heilige Geist, der uns verheißen worden war. Also Paulus sagt den Galatern, begreift es nur durch den Glauben, nicht durch das Halten des Gesetzes, empfangt ihr die Verheißungen, die schon Abraham gegeben wurden, empfangt ihr den Heiligen Geist. Und nun, ihr lieben Galater, entscheidet euch, was wollt ihr? Wollt ihr unter dem Fluch des Gesetzes bleiben? Wollt ihr euch weiter abmühen, durch das Halten der Gebote gerecht vor Gott zu sein? Oder wollt ihr einfach im Glauben aus der Gnade leben? Als solche, die wissen, wenn ich aus dem Glauben lebe, wenn ich aus der Gnade lebe, dann reicht mir Gott seinen guten Heiligen Geist da und er wirkt in mir in Kraft. Was willst du, liebe Seele? Willst du aus der Kraft Gottes leben oder willst du durch deine eigenen Werke dir irgendetwas verdienen vor dem lebendigen Gott? Wollt ihr Christus oder Moses? Wollt ihr Gesetz oder Gnade? Wollt ihr Fluch oder Segen? Das war die Entscheidung, die die Galater treffen mussten. Paulus wies sie von Anfang an auf Christus und nun folgt der sechste Schriftbeweis, Vers 16. Nun aber sind die Verheißungen dem Abraham und seinem Samen zugesprochen worden. 1. Mose 22,18. Es heißt nicht, und den Samen als von vielen Samen, sondern als von einem Samen und deinem Samen, und dieser Same ist Jesus Christus. Und damit hat Paulus die zweite Frage beantwortet. Warum hat das Evangelium und nicht das mosaische Gesetz Kraft, dein Leben zu verändern? Der Mensch kann aus eigener Kraft sein Leben nicht verändern. Auch wenn er sich so sehr Mühe gibt, die Gesetze, Gebote des Mose zu halten, so wird er immer wieder an den Punkt kommen, wo er versagen wird. Der Mensch aber, der weiß, ich komme als armer Sünder vor den lebendigen Gott, der weiß, ich habe nichts zu bringen. Er weiß, dass er ein Glückseliger ist, weil er arm im Geist ist, weil er weiß, ich habe Gott nichts zu bringen. In meiner Armut, in meiner Sünderverlorenheit, da kann ich nur eines, im Glauben aus Gnade zu meinem Erlöser kommen, und ich nehme diesen Erlöser im Glauben an, dann reicht dir Gott die Kraft des Heiligen Geistes da, er wirkt eine Wiedergeburt in dir und er verändert dein Leben, dass du im Geiste wandeln kannst und Sieg in deinem Leben haben kannst. Mit dem Wort der Wahrheit malt Paulus den Galatern, also abermals Christus, den Gekreuzigten, vor Augen und er ruft ihnen zu: Glaubt und gehorcht der Wahrheit, die ich euch verkündigt habe. Du, Glaube ohne Gehorsam funktioniert nicht. Man sieht ja, dass in vielen evangelikalen Kreisen, wo man das versucht, wo die Wahrheit der Heiligen Schrift überhaupt nicht mehr im Mittelpunkt des Gemeindelebens steht und man nennt sich dann gläubig und produziert im Grunde nur frommen Abfall. Nun, wenn unser Glaube nicht auf der Wahrheit der Schrift ruht, liebe Geschwister, worauf denn dann? Und das war das Verhängnis der Galater. Sie ließen sich von den judaistischen Gesetzeslehrern Stück für Stück von der Wahrheit des Evangeliums, Stück für Stück vom Wort des Kreuzes hinwegziehen in die Gesetzlichkeit. Und anstatt aus Gnade durch Glauben im Geiste zu wandeln, verfielen sie in einen Wandel des religiösen, frommen Fleisches. Nun, das ist eine tief sitzende Neigung im Menschen, dieser Hang zur Gesetzlichkeit. Wir dürfen nicht meinen, das hat es nur in der Urgemeinde gegeben, sondern wir treffen das auch heute an. Unter uns, in unseren Kreisen, Christen, die versuchen zu beten, zu kämpfen und gottesfürchtig zu leben, ohne im Glauben zu Christus zu kommen, ohne aus der Gnade zu leben, aus der eigenen frommen Kraft. Die können leicht zu Werkheiligen werden. Manche Christen bleiben irgendwo bei ihrem Trost der empfangenen Vergebung stehen und sie wachsen geistlich nie. Und dann versuchen sie aus eigener Kraft einfach ein frommes, gutes Leben zu führen, statt aus der Gnade und aus dem Glauben zu leben. Andere werden zu Sklaven, die sich ihr Leben lang mühen, menschliche Traditionen und ich sag's mal so christliche Gesetze zu halten. Und manche dieser Christen, die geben dann erschöpft auf und verfallen in Gleichgültigkeit oder gar in Verzweiflung. Hört einmal, jeder Versuch aus der eigenen Kraft vor Gott gerecht zu werden oder fromm zu leben, das ist im Ansatz schon Gesetzlichkeit. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Die Ursachen für Gesetzlichkeit, die sind vielfältig und führen uns zu dieser dritten, letzten Frage. Wie wachse ich denn in der Gnade, wie wachse ich im Glauben, ohne in Gesetzlichkeit zurückzufallen? Da könnte man natürlich sehr viele Antworten geben. Ich will nur mal drei Antworten anreißen. Erstens, erkenne die betrügerische Werkheiligkeit. Also niemand geht bewusst in die Gesetzlichkeit hinein. Auch die Galater haben sich nicht irgendwann mal entschieden, am Morgen aufgewacht, ach, heute möchte ich gesetzlich werden, oder? Sondern es ist doch ein schleichender Prozess. Da waren diese judaistischen Lehrer und dann diskutiert man mit denen und dann ist man vielleicht sogar von sehr charismatisch geprägten Persönlichkeiten sehr angezogen. Paulus soll ja in seiner Rede, in seinem Auftreten nicht unbedingt eine sehr charismatische Persönlichkeit gewesen sein. Das wissen wir aus den Briefen an die Korinther. Und nun kommt da vielleicht ein redegewandter Mann und der erklärt ihn das so gut und er bringt ja auch die Zitate aus der Bibel und dann lebt er noch so fromm. Und plötzlich fängt man an, sich vom einfachen, klaren Evangelium des Glaubens und der Gnade wegführen zu lassen. Übrigens, das ist der Weg aller Verführung, auch der Weg in die charismatische Verführung hinein. Immer so. Da gibt es durchaus fromme Leute, die auch vieles sagen, was richtig ist, aber Geschwister, Glaube ist immer Glaube gegenüber der Wahrheit der Heiligen Schrift und nicht der Vorstellungen der judaistischen Gesetzeslehre und nicht der Vorstellungen irgendeiner Kirche oder der Vorstellung von Charismatikern und Pfingstlern über gewisse Themen in der Heiligen Schrift. Also niemand entscheidet sich bewusst dafür, gesetzlich leben zu wollen, sondern man wird da hinein verführt. Aber ein Hinweis auf Gesetzlichkeit ist, dass man mehr auf äußere Werke und die Erfüllung von Traditionen achtet als auf das Herz. Ein Gesetzesgelehrter stellte Jesus in Matthäus 22, 36 einmal die Frage, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und im Vers 37 hören wir die Antwort. Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Ich stelle mal eine Frage. Lieber Bruder, liebst du Jesus? Liebe Schwester, machst du stille Zeit, weil du Jesus liebst? Liebe Gemeinde in Riedlingen, ich stelle die Frage auch an mich selbst. Liebe ich den himmlischen Vater? Was motiviert uns in unserem Leben, auch in unserem frommen Leben, in unserem Einsatz für die Gemeinde? Warum betest du? Warum machst du stille Zeit? Weil es deine Pflicht ist? Hast du ein schlechtes Gewissen, wenn du das nicht tust und denkst, das entfernt mich irgendwie von Gott? Also nicht, dass wir nicht beten und stille Zeit regelmäßig üben sollten, aber ihr versteht, was ich euch sagen will. Es ist interessant, im letzten Jahr war ich sehr viel unterwegs. Und dann hatte ich mit vielen jungen Geschwistern Gespräche geführt, die ihre gesetzlichen Gemeinden verließen. Und es war interessant, es waren also Geschwister aus unterschiedlichen Richtungen, aus unterschiedlichen Regionen, die konnten sich nicht absprechen, aber in fast jedem Gespräch hörte ich diesen einen Satz: Du weißt, ich habe es in der Gemeinde nicht mehr ausgehalten, die war so gesetzlich, bei uns war alles durchgetaktet. Habe ich mehrfach gehört, immer wieder. Unser ganzes Gemeindeleben war durchgetaktet. Und der Gedanke dahinter, das erklärte mir dann ein junger Mann, er sagte, ja, das machen wir so bei uns, weil damit will man verhindern, dass die Leute in die Welt abgleiten. Und dann hat man Programm am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, ja, vielleicht hat man Samstag mal frei, aber das ganze Gemeindeleben war durchgetaktet, voller religiöser Aktivitäten. Und ein junger Mann sagte zu mir, weißt du, ich fange jetzt erst nach 15 Jahren, Mitte 30 etwa, ich fange jetzt erst an, im Glauben zu wachsen, vorher, da habe ich nur funktioniert. Weil alles durchgetaktet war. Jetzt fange ich an, einmal in der Stille, im Gebet, in der Lesung der Heiligen Schrift zu wachsen im Glauben und voranzukommen. Religiöser Hyperaktionismus kann ein Zeichen von Gesetzlichkeit sein. Das kann ein Zeichen, muss nicht ein Zeichen der Frucht des Geistes sein. Ich habe manchmal den Eindruck in manchen Gemeinden, dass man die Frucht erwartet, ehe der Baum gepflanzt ist. Gesetzlichkeit richtet den Blick auf das, was ich tue und was ich leiste und was ich für den Herrn mache und wirke. Gesetzliche Leiter lieben es, Regeln aufzustellen, aber das Aufstellen und Erfüllen von Regeln gibt ebenso wenig geistliche Kraft wie das Gesetz. Und auch hier, damit ich nicht missverstanden werde, Regeln und Ordnung in einer Gemeinde sind an und für sich nichts Schlechtes, ist sogar etwas Gutes. Es ist unsere Haltung gegenüber Regeln und Ordnung, die wir einnehmen. Wenn ich denke, dass ich durch das Einhalten von Regeln und äußerlichen Traditionen mir Gerechtigkeit vor Gott verdienen kann, dann ist das Gesetzlichkeit. Und ich sage immer, es ist leichter, Gott zu dienen, indem man sich äußere Regeln gibt, als Gottes Angesicht in der Freiheit des Geistes zu suchen und im Gehorsam gegenüber Gott, im Glauben und im Geist zu wandeln. Niemals machen heilige Handlungen den Menschen heilig. Es ist umgekehrt. Heilige Menschen heiligen ihre Handlungen. Versteht ihr? Man kann im Herzen voller Sünde sein und äußerlich doch fromme Traditionen ausüben. Und es ist ein historischer Fakt, dass die Gemeinde Jesu Christi mehr Schlachten auszufechten hatte, nicht mit der Welt, sondern mit den Frommen. Der Protestantismus, die Reformation, sie hat gegen die Gesetzlichkeit der katholischen Kirche gekämpft, weil diese Kirche sagt, dass du Werke brauchst, um vor Gott gerecht zu sein. Wie die guten Werke für die Katholiken wichtig sind, so war die Beschneidung und das Halten von heiligen Tagen für die judaistischen Gesetzeslehrer wichtig. Ja, da wollen Menschen Menschen verändern. Gott aber wirkt durch seinen Geist. Er will die Menschen durch sein Wort und durch die Liebe zu Jesus, dem Erlöser, verändern. Zweiter Punkt. Lebe in der Gnade und sei der Wahrheit gehorsam. Also ich beobachte oft zwei Extreme. Das eine ist diese Werkheiligkeit, dieser Aktionismus, dieser fromme Hyperaktionismus. Aber dann gibt es auch die Werklosigkeit. Kennt ihr die auch? Also da gibt es die einen, die ständig nur am Wirken sind, und dann gibt es die anderen, die machen überhaupt nichts. Also lass mich dir mal eines sagen, es ist nicht gesetzlich, sich einer Gemeinde oder Gemeinschaft anzuschließen und in dieser Gemeinschaft auch seine Gaben einzubringen, aktiv zu sein. Die Bibel spricht sogar vom Fleiß. 2. Petrus 1, Vers 5, so setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. Römer 12, 11, im Eifer lasst nicht nach. Eifer und Fleiß in der Reichsgottesarbeit ist nicht unbedingt ein Zeichen für Gesetzlichkeit, solange es Glaubenseifer und Gnadeneifer ist. Das ist der Unterschied. Dritter und letzter Punkt, prüfe dich, ob du im Glauben bist, denn im Glauben zu sein bedeutet immer, in der Gnade zu sein. Ach, liebe Geschwister, wir haben einen neuen und lebendigen Weg durch Jesus Christus direkt in die Gegenwart des Vaters hinein. Und niemand hindert dich, Psalm 139, 23 bis 24 zu beten. Erforsche mich, o Gott, mein lieber Vater, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Könnten wir ein bisschen abändern? Und sieh, ob ich auf einem gesetzlichen Weg bin. Weißt du warum? Das erkennen wir manchmal gar nicht. Aber der Vater im Himmel, der sieht in dein Herz. Und wenn du mit offenem Herz zu deinem Vater im Himmel kommst und ihn darum bittest, dir zu zeigen, ob du vielleicht schon so ein bisschen gesetzlich bist, in irgendeinem Punkt, in irgendeinem Denken, dann wird er dir das zeigen. Solche Gebete erhört der Vater nämlich sehr gerne. Ich komme zum Schluss und ich fasse noch einmal die drei Punkte zusammen. Was ist das Herz des Evangeliums? Es ist Christus, der Gekreuzigte, der am Kreuz von Golgatha für deine und meine Schuld gestorben ist. Und aus Glauben, durch Gnade, nehmen wir diese wunderbare Erlösung unseres Herrn und Heilandes in unserem Leben an. Ohne Vorleistung, ohne Gegenleistung, ohne Werke des Gesetzes. Das ist das Herz des Evangeliums. Zweitens, warum hat das Evangelium der Gnade anders als das Gesetz die Kraft, uns zu verändern? Weil das Gesetz uns niemals vom Fluch her retten kann zu dem Segen, zu dem ewigen Leben, das Gott in Christus für uns vorbereitet hat. Die Gnade aber, der Glauben aber, der führt dazu, dass Gott uns seinen Heiligen Geist darreicht, der uns die Kraft gibt, im Glauben zu wandeln, im Geist zu wandeln und nicht im Fleisch zu enden wie die Galater. Und drittens, wie wachse ich in der Gnade, ohne in die Gesetzlichkeit zurückzufallen? Ich sag's noch einmal, keiner von uns entscheidet sich, ich will gesetzlich werden. Das ist eine Verführung, das ist eine Gefahr. Sei der Wahrheit gehorsam. Lebe in dieser Wahrheit der Gnade, lebe in dieser Wahrheit, dass alleine Christus alles für dich vollbracht hat am Kreuz von Golgatha. Und richte deinen Blick auf Jesus, schau auf in sein Antlitz so schön. Und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht seiner Gnade besehen. Und bitte Gott täglich, dass er dich immer tiefer in die Gnade und den wahren Glauben der Heiligen Schrift hineinführen möge. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Ja, himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns deinen Sohn gesandt hast, auf dass wir durch den Glauben allein, ohne Werke, aus deiner großen Gnade und Barmherzigkeit errettet werden, durch das Blut Jesu Christi, das er am Kreuz von Golgatha vergossen hat. Wir danken dir, dass du uns diesen neuen und lebendigen Weg des Heils geschenkt hast, wo du es uns so einfach machst, im kindlichen Glauben die Erlösung in deinem Sohn Jesus Christus anzunehmen. Und wir danken dir, dass du uns dein Wort der Wahrheit gegeben hast, dass wir wissen, dass unser Glaube auf dieser Wahrheit, die du uns in deiner heiligen Schrift geoffenbart hast, dass wir in dieser Wahrheit und aus dieser Wahrheit im Glauben leben und ans Ziel kommen können. Und mögest du einem jedem Einzelnen, der heute Morgen zugehört hat, diese Gnade schenken, dass er wächst in der Gnade, im Glauben und dass er im Geist vollendet, was er im Geist begonnen hat, damit er nicht im Fleisch vollendet und dass er nicht in Gesetzlichkeit zurückfällt. In Jesu Namen. Amen.
Dann erheben wir uns zum Vater unser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name,
dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
So geht nun im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.